Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Manfred Goetzke. Schön, dass Sie dabei sind. In genau 2 Monaten tritt sie also in Kraft, die Impfpflicht. Nicht die Impfpflicht für alle, die sich eine große Mehrheit der Bürger wünscht, sondern nur die Impfpflicht für den Pflege- und Gesundheitsbereich. Wer dann im Krankenhaus oder im Pflegeheim arbeiten will, muss einen Impfnachweis am Start haben, sonst Kündigung oder Freistellung. Viele Pflegeeinrichtungen fürchten, dass die neue Regel die Personalnot noch weiter verschärfen würde. Sie sagen, wenn Impfpflicht, dann für alle oder zumindest auch für andere Berufsgruppen. Was also kommt da jetzt genau auf den Pflege- und Gesundheitsbereich zu? Das wollen wir heute bei Campus und Karriere diskutieren. Was bedeuten die Regeln für die Beschäftigten konkret? Und wie muss der Nachweis genau erfolgen? Wie sollen und können Arbeitgeber und Arbeitnehmer damit umgehen? Und wie wäre eine allgemeine Impfpflicht rechtssicher zu gestalten? Das alles wollen wir auch mit Ihnen diskutieren. Rufen Sie gerne an unter 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Was halten Sie von der begrenzten Impfpflicht für den Gesundheits- und Pflegebereich? Ist es Zeit für eine allgemeine Impfpflicht als Weg aus der Pandemie? Rufen Sie an unter 00800 4464 4464. Noch bevor Olaf Scholz zum Kanzler gewählt wurde, hat er gesagt, er sei für eine allgemeine Impfpflicht Ende Februar, Mitte März. Dieser Plan, der ist krachend gescheitert, kann man sagen. Mitte März kommt lediglich die einrichtungsbezogene Pflicht, sich impfen zu lassen, für den Pflege- und Gesundheitsbereich. Über diese Regelung wollen wir heute diskutieren, aber auch die Frage der allgemeinen Impfpflicht, das Für und Wider angesichts von Omikron, das soll uns heute beschäftigen. Und ich möchte das Ganze unter anderem mit Christine Vogler diskutieren. Sie ist Präsidentin des Deutschen Pflegerates und hat vorher selbst 30 Jahre lang oder mehr als 30 Jahre lang in der Pflege gearbeitet. Hallo Frau Vogler.
Hallo, schönen guten Tag, Herr Goetzke.
Frau Vogler, mit welchen Gefühlen sehen Sie dem 15.03. entgegen?
Naja, für uns ist es tatsächlich, Sie haben es ja schon angedeutet, es ist eine schwierige Geschichte. Ne? Seit 2 Jahren sind die Pflegenden quasi an der Front, der Corona-Front, muss man ja mal sagen, in der Gesundheitsversorgung. Und durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die wir zu Beginn an unterstützt haben, weil ja am Anfang tatsächlich nur der Fokus auf den Pflegenden lag und wir gesagt haben, das kann ja jetzt nicht sein. Wir sind diejenigen, die hier quasi für Versorgung gerade stehen und auch die Versorgung mit sicherstellen. Gilt es jetzt, dass die Pflegenden jetzt in eine Impfpflicht geraten, dass und da haben wir gesagt, wenn überhaupt, dann müssen wir über einrichtungsbezogene Impfpflichten nachdenken, weil natürlich nicht nur Pflegende in Einrichtungen, in Kliniken, Langzeitversorgung, aber auch im ambulanten Bereich arbeiten. Tatsächlich ist es jetzt aber so, die Diskussion und der Diskurs geht ja weiter, dass wir wirklich sagen, es muss von der Gesellschaft getragen werden. Die allgemeine Impfpflicht nimmt den Druck von den Einrichtungen natürlich auch, was die Bedrohung der Infektion angeht, weg. Und tatsächlich ist es gerechter, weil es ist ja auch ein Trugschluss zu glauben, wir würden die Pandemie in den Griff bekommen, wenn wir nur einrichtungsbezogen denken.
Aber wie ist denn da die Mehrheitsmeinung Stand jetzt? Also was die Impfpflicht einrichtungsbezogen angeht? Haben Sie da einen Überblick?
Ich meine, man kann es sehen, ne, wir haben in den Einrichtungen die Untersuchungen, die wir kennen, zeigen ganz deutlich, dass die Impfbereitschaft der Pflegenden höher liegt als die in der Bevölkerung. Mit anderen Worten, wir haben in Kliniken impfbereit oder Durchimpfungen bis zu 94-95%, da wo wir sozusagen valide Untersuchungen haben. Aber wir haben auch in den Heimbereichen tatsächlich Untersuchungen zwischen 70-80% Durchimpfung. Also das liegt höher. Also von daher ist die Bereitschaft, sich zu impfen, sowieso da. Und insgesamt können wir nur sagen, wir schaffen das nur, wenn wir eine allgemeine Impfpflicht einführen.
Man kann natürlich auch sagen oder sich fragen, warum in den Pflegeheimen 80% nur geimpft sind und 20% der Pflegerinnen und Pfleger eben noch nicht. Warum ist das so?
Naja, warum es ist, da unterscheiden sich die Pflegefachpersonen nicht von der allgemeinen Bevölkerung. Auch da gibt es natürlich zum Teil Sorgen und Ängste. Einige warten tatsächlich auch auf den anderen Impfstoff quasi. Aber wir erleben auch in der Diskussion mit den Kolleginnen vor Ort, dass es immer noch auch Kolleginnen gibt, die auch zu überzeugen sind durch Gespräche und auch durch andere Dinge. Und wie auch in der Bevölkerung haben wir auch bei den Pflegenden, gibt es auch bei den Ärzten oder bei anderen Menschen tatsächlich Personen, die einfach Impfungen ablehnen per se. Mhm.
Ebenfalls mit in unserer Runde ist Kerstin Kappert-Gonter. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag von den Grünen. Ich grüße Sie.
Moin.
Moin. Frau Kappert-Gonter, warum kommt die Impfpflicht Stand jetzt erstmal nur für die Gesundheits- und Pflegebranche einrichtungsbezogen?
Ja, es ist ja ganz richtig, was bisher gesagt wurde. Wir starten mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die eben in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern, in Einrichtungen der Alten- und Behindertenpflege gilt. Das ist als erster Schritt auch sinnvoll, weil wir ja sicherstellen müssen, staatlicherseits, dass das Risiko sich in einer Einrichtung, wo man ja ist, weil man Pflege- oder hilfebedürftig ist, sich zu infizieren, möglichst gering gehalten wird. Ich halte es für sinnvoll, dass wir zügig, so bald wie möglich, zu einer allgemeinen Impfpflicht kommen, weil ich finde die Argumente, die Frau Vogler ja gerade auch schon angesprochen hat, sehr valide, zu sagen, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, gemeinsam dafür zu sorgen und Sorge zu tragen, dass wir diese Pandemie überwinden. Und da ist Impfen eben einer der zentralen Bausteine. Und ich bin ja selber Ärztin, habe selber 25 Jahre ärztlich auch in Einrichtungen gearbeitet. Denke also, dass es sinnvoll ist, da jetzt erstmal Sicherheit herzustellen, aber da nicht stehen zu bleiben, sondern zu einer allgemeinen Impfpflicht zu kommen.
Also dieses Gerechtigkeits- und Fairness-Argument, das wir da gerade gehört haben von Frau Vogler, da gehen Sie sozusagen mit.
Ja, das eine ist eine Frage von auch Gerechtigkeit, Fairness, man kann das auch Solidarität nennen, aber auch wirklich von Vernunft. Ja, dass wir davon ausgehen müssen, je mehr Menschen geimpft sind, umso unwahrscheinlicher wird es, dass andere sich infizieren, so unwahrscheinlicher wird es, dass auch Geimpfte, die ja sich trotzdem infizieren können, aber glücklicherweise signifikant leichtere Verläufe haben, also es ist immer sinnvoll, sich impfen zu lassen, sich infizieren. Und wenn wir diese Pandemie gemeinsam überwinden wollen, derer wir ja alle müde sind, die erhebliche Schäden ja auch weit über das Gesundheitliche, körperlich-gesundheitlich, psychisch-gesundheitliche hinausgehend hat, dann ist es auch eine Frage einfach von faktischer Notwendigkeit, dass wir die Impfquote deutlich erhöhen müssen.
Mhm. Ebenfalls mit in unserer Runde, ebenfalls Gesundheitspolitiker, ist Erwin Rüttel von der CDU. Ich grüße Sie, Herr Rüttel.
Guten Tag.
Herr Rüttel, stehen Sie hinter der aktuellen Regelung der Bundesregierung zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht?
Also ich stehe dahinter, weil ich auch dem im Bundestag zugestimmt habe, habe aber in meiner Rede auch gesagt, dass es die Pflege nicht allein sein darf, sondern dass man auch Schule, Kita hier ergänzen müsste. Und wenn wir über einrichtungsbezogene Impfpflichten nachdenken, denke ich, kritische Infrastruktur, Polizei oder auch gruppenbezogen auf Ältere ausgerichtet, kann ich mir also Ergänzungen vorstellen. Wobei, wenn ich das noch gerade sagen darf, wir haben unter dem Eindruck Delta-Variante diese Entscheidungen getroffen. Und man merkt ja insgesamt, wir wissen oder haben es ja gesehen im Bundestag bei der Debatte diese Woche, dass also weder Scholz noch Lauterbach auch nur den Hauch einer Mehrheit haben für eine allgemeine Impfpflicht. Und dass dieser Wandel hat sich also vollzogen von der Delta-Variante zu Omikron, weil Omikron die Spielregeln komplett verändert hat. Und wenn wir jetzt über Impfpflichten, wie auch immer ausgeprägt, diskutieren, sollten wir auch in die neuen Überlegungen einbeziehen, wie verhalten wir uns bei der Impfpflicht für die Pflege unter dem Rahmen Omikron.
Ja, auf Omikron komme ich später nochmal konkret. Nochmal einen Schritt zurück. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum nicht bereits viel mehr Pflegende Stand jetzt geimpft sind? Sie haben ja eine andere Verantwortung als vielleicht der Normalbürger, wenn er eben nicht wie Pflegende in Einrichtungen sind mit besonders schutzbedürftigen Menschen.
Also ich denke, genau, man muss unterscheiden, ob man sich als Privatperson impfen lässt zum Eigenschutz und natürlich auch zum Schutz anderer. Aber bei Pflegekräften ist der Schutz der anvertrauten Patienten und Pflegebewohner wesentlich höher, sodass ich also ehrlich gesagt mir nicht ganz erschließen kann, warum die Impfquote zwar höher ist als im Durchschnitt, aber eigentlich aus der Fachlichkeit heraus, die also den Pflegekräften zu eigen ist, und auch aus der Verantwortlichkeit heraus, kann ich es mir nicht erklären. Und deshalb denke ich, muss man hier also nachschärfen. Aber auf der anderen Seite macht die Situation, die wir jetzt bei der Pflege haben, deutlich, wie die Herausforderungen sind, wenn tatsächlich über eine allgemeine Impfpflicht diskutiert werden sollte oder entschieden werden soll. Wie sieht's aus mit der Kontrolle und wie sieht's aus mit der Ahndung und mit den Konsequenzen? Das ist ja eben schon angesprochen worden, was ja bei der Pflege dazu führen könnte, dass der Pflegenotstand noch größer wird.
Genau, Frau Vogler, wie wird es denn jetzt aussehen am 15.03.? Was könnte da passieren mit Leuten, die dann eben noch nicht geimpft sind?
Ich würde jetzt vielleicht nochmal einen Satz zum Thema Verantwortungslosigkeit bei ungeimpften Pflegenden. Das würde ich gerne nochmal ein bisschen richtigstellen wollen. Ich glaube nicht, dass alle Menschen, die sich nicht impfen lassen, verantwortungslos handeln, auch die Pflegenden nicht. Es gibt hier Ängste und ich glaube, wir müssen uns denen entgegenstellen, auch wenn man das nicht verstehen kann. Ich kann es persönlich selbst auch nicht verstehen. Ich bin geboostert, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wenn wir Menschen unter uns haben, die es eben schwierig sehen, dann müssen wir uns dem stellen und hier argumentieren. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen. Wir sprechen auch nicht immer über Einrichtungsbezogenheit, sondern es driftet immer wieder auf die Pflegenden ab. Die Pflegenden sind hier nicht, ich sage jetzt mal, sind hier nicht die Katalysatoren dieser Pandemie oder sonst irgendwas. Und sie sind auch, wenn sie nicht geimpft sind, verantwortungsvoll. Ich will das einfach nur nochmal deutlich hier sagen. Wie sieht's aus im März? Im März haben wir unterschiedliche Rückmeldungen aus den Einrichtungen. Die meisten sagen eindeutig, sie sind in Situationen, da können sie sich es überhaupt nicht leisten, dass Ungeimpfte freigestellt werden von der Arbeit, weil dann ist die Arbeit nicht mehr zu bewältigen. Die Personaldecke ist so dünn, dass alle schon auch ein bisschen sorgenvoll auf den 16. März gucken. Die meisten agieren jetzt erstmal so, weil es ja letztendlich überhaupt noch keine weiterführenden Verordnungen an der Stelle gibt, sagen, wir machen das, was im Gesetz steht. Am 16. März melden wir die Ungeimpften den jeweiligen Gesundheitsämtern.
Und dann kommen die aber trotzdem weiterhin.
Es gibt ja noch keine weiterführenden Verordnungen an der Stelle. Ne? Ansonsten verhalten sie sich wie vorher auch. Sie testen sich jeden Tag, halten sich an die hygienischen Bedingungen und achten auf die Dinge, die sie ja heute auch tun. Es ist ja nicht so, dass sie am 16. März anfangen, die Menschen zu infizieren. So ist das ja nicht, sondern es geht weiter. Und
das machen sie ja zum Teil jetzt schon. Es gibt ja sehr viele Fälle auch in Pflegeheimen aufgrund von ungeimpften Pflegekräften.
Das können wir so nicht sagen. Nicht aufgrund von ungeimpften Pflegekräften. In Pflegeheimen arbeiten ja sehr viele Menschen. Da arbeiten ja nicht nur Pflegefachpersonen, da arbeiten eben auch zum Beispiel Betreuungsassistenten, viele, die im Küchenbereich arbeiten. Da müssen wir ein bisschen sorgsam sein, dass wir die Zahlen nicht zusammenwerfen.
Von allen, die dort sich aufhalten.
Von allen, so. Genau.
Gut.
Genau.
Ja, Frau Kappert-Gonter, wie geht es denn dann weiter am 16. März? Sollen die Menschen dann weiterhin trotz Impfpflicht einrichtungsbezogen weiter in die Einrichtung kommen? Wie wird das geahndet? Wie will die Politik damit umgehen?
Also aus meiner Sicht darf das nicht passieren. Und es ist ja zu Recht jetzt ja schon angesprochen worden, dass es eben diese Verantwortung gibt gegenüber vulnerablen, hilfebedürftigen Menschen und dass das eben für alle Menschen bedeutet, dass sie sich impfen lassen müssen, sich selber und die anderen dadurch schützen, nicht nur die Pflege, das betrifft Ärztinnen, das betrifft das Reinigungspersonal, die Sozialarbeit, alle. Und wir haben in Ländern, die bereits die einrichtungsbezogene Impfpflicht eingeführt haben, glücklicherweise diesen befürchteten Effekt, den ja viele befürchten, dass es hier dann zu einer Ausdünnung, einer weiteren Ausdünnung der Pflege insbesondere kommen könnte, die wir uns natürlich überhaupt nicht leisten können. Wir müssen ja grundsätzlich mehr dafür tun, die Pflege zu stärken. Wir haben in anderen Ländern nicht den Hinweis, dass das letztlich passiert ist, sondern wir haben eher den Effekt, und das ist ja eine tröstliche Erkenntnis, ne, wenn man mal über den eigenen Tellerrand hinausguckt, wir haben im Gegenteil offensichtlich den Effekt, dass dass auch die Impfbereitschaft vom Kontext abhängt. Und je mehr Menschen geimpft sind, das gilt für bestimmte Berufsgruppen, das gilt aber auch für die Allgemeinbevölkerung, umso mehr Menschen lassen sich auch impfen. Wir haben hier in Bremen ja, ich vertrete ja das wunderschöne Bundesland Bremen, spreche jetzt auch gerade aus Bremen, wo ich am Wochenende bin, ja eine erfreulich hohe Impfquote. Und die haben wir dann eben auch, das können wir sehr gut nachweisen, in den Pflegeheimen und in den Krankenhäusern. Das heißt, mit einer Dynamik zugunsten von mehr Impfungen, die ich glaube, die wir in den nächsten Wochen noch sehen werden, werden wir die auch in den Pflegeheimen und in den Kliniken und den anderen Einrichtungen, die hier betroffen sind, sehen, sodass ich davon ausgehe, dass es sich letztlich nur um eine sehr kleine Gruppe handeln wird, die das überhaupt betrifft. Und dann ist die Regel so, wie das ja schon angeklungen ist, dass die Einrichtungen die Personen an die ortszuständigen Gesundheitsämter melden müssen, die dieser Impfverantwortung nicht nachgekommen sind. Und die Gesundheitsämter, so ist es formuliert, können dann ein Verbot aussprechen, dass der Arbeitsplatz weiter besucht und wird, eingenommen wird und die Arbeit dann gemacht wird. Und das hieße dann tatsächlich, dass diese ArbeitnehmerInnen freigestellt werden und dann auch keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung haben. Und in der letzten Konsequenz könnte es eben dann auch zu Kündigungen kommen. Wir gehen aber, und das ist der entscheidende Punkt, im Moment nicht davon aus, dass es hier dass es sehr viele Menschen betreffen wird und wir dadurch dann eine Verschärfung eines Pflegemangels haben werden.
Um da nochmal nachzufragen, also das passiert dann automatisch. Also jeder, der gemeldet wird, der wird dann freigestellt, beziehungsweise...
Nicht automatisch, sondern die Gesundheitsämter können, so ist es aktuell formuliert, dann freistellen. Und ich gehe davon aus, dass das dann auch passieren wird. Darf ich noch bitte einen Satz zu dem geschätzten Kollegen Erwin Rüddel sagen? Na klar. Wir haben ja tatsächlich, um das hier einmal transparent zu machen, auch einen guten Kontakt und eine gute Verbindung. Erwin Rüddel war ja der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses jetzt 4 Jahre lang und ich habe jetzt den Staffelstab von ihm übernommen als aktuelle Leiterin des Gesundheitsausschusses. Und ich habe das nicht so erlebt, lieber Erwin Rüddel, im Parlament, dass deutlich ist, dass es keine Mehrheit für eine allgemeine Impfpflicht geben wird im Parlament. Ich glaube, dass wir zu einer Mehrheit kommen werden.
Herr Rüddel dazu.
Ja, also...
Ich glaube, Sie meinten halt eine Mehrheit der Ampelkoalition.
Ja, man muss ja eine Ampel... Es wird ja eine politische Entscheidung sein und keine ethische Entscheidung. Weil Masernimpfpflicht und hier auch bei der Pflege war es ja auch eine politische Entscheidung und wir haben da keine Gruppenanträge gemacht. Also dementsprechend muss die Ampel sehen, dass sie eine Mehrheit zusammenbekommt. Und das, was ich wahrnehme, ist, dass also die Grünen sich sehr stark für eine allgemeine Impfpflicht einsetzen. Bei der FDP ist das also unterdurchschnittlich. Da geht es höchstens mal um eine gruppenbezogene. Und bei der SPD ist meine Wahrnehmung, ist es sehr differenziert. Und auch bei uns in der Fraktion gibt es immer mehr, die bei der Delta-Variante sehr engagiert für eine Impfpflicht sich positioniert haben. Aber jetzt mit Omikron und der neuen Welt, in die wir jetzt kommen, geht also deutlich der Zuspruch zu einer Impfpflicht zurück und man geht da sehr, sehr differenziert vor. Wir hatten, ich will jetzt dem Thema nicht vorgreifen, aber wir hatten eine sehr interessante Diskussion, Gesprächsrunde mit dem Professor Dr. Stör, der ja in den Medien jetzt auch sehr präsent ist und sagt, und das sagt die WHO ja auch, die Hälfte der Europäer wird sich also in den nächsten 2 Monaten infizieren. Wer geimpft und geboostert ist, wird das kaum merken. Und letztendlich durch Boostern und der natürlichen Infektion werden wir Schritt für Schritt aus der Pandemie herauskommen. Und es gibt ja Stimmen, die sagen, auch Entscheidungen in anderen europäischen Ländern, die sagen, wir kommen sozusagen nach dem Sommer in eine Situation, dass also Corona mehr, also endemisch zu behandeln ist, also mehr wie eine Grippe. Und letztendlich ist es ja auch eine Chance, auch über mehr Eigenverantwortung zu mehr Normalität zu kommen. Also langer Rede, kurzer Sinn. Ich glaube nicht an eine allgemeine Impfpflicht aus zwei Gründen, weil jetzt für die aktuelle Welle ist es zu spät. Da hat die Ampel zu lange gewartet. Und für die nächste Welle werden wir wahrscheinlich eine allgemeine Impfpflicht nicht mehr brauchen. Und dann muss man auch das, was wir für die Pflege entschieden haben unter dem Aspekt Delta, dann neu auf den Prüfstand stellen unter den Rahmenbedingungen Omikron. Und wir
wollen
sehen
Sie das
ja,
jetzt auch noch zurücknehmen oder wie soll ich das verstehen, dass man jetzt davon also, Abstand nimmt? Oder?
Also wenn wir auf eine, also man muss ja sehen, wie sich die Diskussion im Bundestag entwickelt. Und wir haben Pflege entschieden unter dem Aspekt Delta-Variante.
Das ist ja nur gesetzlich, das gilt ja jetzt. Also
ja, aber man kann jedes Gesetz auch ändern und außer Kraft setzen. Aber ich
wäre aber nicht schlau, das zu tun.
Ich will da nur für werben, dass man, wenn man über, je nachdem zu welchem Ergebnis man im Bundestag kommt, bei weiteren Impfpflichten, wenn man die nicht ausspricht, dann denke ich, ist es fair, auch die Impfpflichtpflege noch mal neu zu diskutieren.
Frau Kabat-Gonter.
Wenn die Entwicklung wirklich so ist, für die jetzige Welle zu spät und für die nächste Welle brauchen wir es nicht mehr.
Frau Kabat-Gonter.
Ja, das sehe ich fachlich auch tatsächlich anders. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, mir geht es hier nicht primär jetzt um die Begrifflichkeit von Fairness, sondern um die Begrifflichkeit von Vernunft, also oder das Leitmotiv der Vernunft. Wie schaffen wir es, die Pandemie zu überwinden und wie schaffen wir es so, dass möglichst wenig Schäden entstehen, noch im Laufe der noch laufenden Pandemie. Und da warne ich auch als Ärztin dringend davor, dass wir Omikron auf die leichte Schulter nehmen. Wir haben glücklicherweise die Situation, dass Omikron häufig weniger schlimm verläuft, als Delta das beispielsweise tut. Aber wir haben auch bei den Ungeimpften und den nur einfach geimpften Personen, die von Omikron durch Omikron infiziert sind, durchaus sehr schwere Fälle, die intensivpflichtig sind, beatmungspflichtig, auch mit Todesfolge. Also Omikron ist nicht harmlos. Das Zweite ist, es gibt gute Hinweise darauf, die uns aufrütteln müssen, dass Long-Covid, also die Folgeerkrankungen einer akuten Infektion mit Covid-19, dass das auch unter Omikron-Bedingungen eine erhebliche Gefahr in sich birgt. Also dass Menschen, die sich infiziert haben mit Omikron, eben dann später Long-Covid-Symptome, so langfristige Symptome von Müdigkeit, von kognitiven, also Konzentrationseinschränkungen, auch bestimmten körperlichen Dysfunktionen und Dysempfindungen mit sich tragen, davontragen, dass die dann gefährdet sind. Und wenn wir das alles zusammenrechnen, dann glaube ich, dass es geboten ist, dass wir hier eine allgemeine Impfpflicht einführen, um uns eben miteinander alle zu schützen und sicherzustellen, dass wir hier gemeinsam gut durch diese Pandemie kommen und nicht noch länger schwerere Folgen davontragen. Und ich gehe davon aus, letzter Gedanke an dieser Stelle, dass wir durchaus zu gruppenübergreifenden Anträgen kommen, wie wir das in anderen Debatten eben auch schon getan haben und es hier nicht den einen Ampelentwurf geben wird, sondern dass verschiedene Abgeordnete sich zusammentun zu fraktionsübergreifenden Anträgen und wir dann entscheiden werden im Deutschen Bundestag mit der dann eben möglichen Mehrheit, ob wir für oder gegen eine allgemeine Impfpflicht votieren. Ich hoffe sehr, dass wir zu einer allgemeinen Impfpflicht kommen, die allerdings nicht voraussetzungslos ist. Die muss man dann sehr gut ausgestalten, dass sie auch wirkt.
Da kommen wir gleich auch nochmal auf die Details, auch auf die technischen. Ich möchte zwei Hörern die Möglichkeit geben, sich hier in unserer Runde zu beteiligen. Der erste Hörer möchte namentlich nicht genannt werden, ist Bereitschaftsarzt. Ich grüße Sie.
Ja, hallo. Entschuldigung, ich muss an der Technik kurz was ändern, weil sonst haben Sie, bin ich gut zu verstehen?
Sie sind super zu verstehen.
Dann habt ihr jetzt keine Rückkopplung mehr. Nee. Also ich habe ziemlich wenig Patientenkontakt, weil es in der Klinik, wo ich bin, Gott sei Dank sehr wenig Notfälle gibt. Nur für die bin ich da über Wochenenden und Nächte. Mein Arbeitgeber ist natürlich dann ab 15. März unter dem Zwang. Eine Frage wäre, ob die überhaupt einen Spielraum haben. Ich bin einmal geimpft und habe die Impfung rattenschlecht vertragen und ich habe 2020 bin ich genesen, aber das zählt ja nicht mehr. Weil entweder muss ich jetzt zu irgendwelchen Kollegen gehen und hoffen, dass deren Attestierung, dass ich die Impfung sehr, sehr schlecht verträgen habe, ausreicht, wo ich Zweifel habe. Oder ich muss mich nochmal impfen lassen und das mache ich mit dem gleichen Impfstoff auf keinen Fall. Dann quittiere auch ich den Job. Bei Ärzten ist der Mangel vielleicht nicht so schlimm wie bei Pflegekräften, aber dann gute Nacht, liebe Arbeitgeber. Und mich interessiert vor allem die Frage, wie viel hat denn da ein Arbeitgeber Spielraum überhaupt?
Ja, gebe ich gerne weiter an Frau Kappert-Gonter. Also Punkt 1, Menschen, die die Impfung nicht vertragen haben. Also gibt es da die Möglichkeit sozusagen, sich das attestieren zu lassen, dass man dann keine zweite Impfpflicht bekommen muss? Wie ist da der Spielraum?
Also erstmal, die ArbeitgeberInnen haben keinen Spielraum, dass sie melden. Also sie sind verpflichtet zu melden an die Gesundheitsämter und sie dürfen auch nach dem 16. März niemanden mehr neu einstellen oder beschäftigen, der nicht geimpft ist. Also die, das ist ganz klar geregelt. Und natürlich, wie der Kollege angesprochen hat, gibt es Personen, die aufgrund von ihrer medizinischen Situation sich nicht impfen lassen dürfen oder sich nicht nochmal impfen lassen dürfen. Und dafür wird es Sondergenehmigungen geben. Ob das jetzt in Ihrem Fall, lieber Anrufer, der Fall ist, das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, weil wir haben ja mehrere Impfstoffe zur Verfügung. Möglicherweise könnte das medizinisch dann auch ein Ausweg sein, weil Sie ja grundsätzlich, wie Sie gesagt haben, pro Impfen sind und sich eben auch deshalb haben impfen lassen. Möglicherweise gibt es ja eine Möglichkeit, sich mit einem anderen Impfstoff dann impfen zu lassen, der Pflicht nachzukommen, aber eben auch sich und andere zu schützen. Aber wenn es das nicht gäbe, halte ich es für möglich, dass hier ein Attest dann entsprechend auch greifen würde.
Also vielleicht ein anderer Impfstoff?
Nochmal die Frage an Sie. Das wäre zum Beispiel möglich.
Ne? Nochmal die Frage an den Bereitschaftsarzt.
Ja.
Ein anderer Impfstoff? Also, wollen Sie das nochmal versuchen? Oder?
Ich warte auf Novavax. Ich habe so meine Kanäle. Ich bin ja Arzt und nicht blöd. Ehrlich gesagt, zwei Tage nach der Impfung, die ich mir aus Gefälligkeit Rücksicht für andere machen ließ im September, kriege ich übers Internet, über sehr zuverlässige Leute rein. Ich sage nur eines. Die Schädlichkeit der Impfung wird generell gemeinsam gewaltig untertrieben. Ich sage es jetzt auf das Risiko hin. Ich bin anonym. Bei mir waren die Folgen. Erstens. Komplette bleibende Impotenz. Zweitens, doppelt so lang schlafen müssen, bis heute, monatelang ab der 3. bis 5. Woche nach der Impfung. Drittens, Gedächtnis sehr stark eingebrochen. Und wenn das einer erlebt und Arzt ist und einen eigenen Körper Jahre, Jahrzehnte lang zu beobachten geschult ist, ich halluziniere das nicht. Und ich sage Ihnen, ich werde wahrscheinlich noch nicht mal damit durchkommen, das als Nebenwirkung bis zum, das wird verschwinden als Akte im Paul-Ehrlich-Institut. Denn die Daten, die ich habe, ist, dass gewaltig manipuliert wird, hinten und vorne.
Das sind schwere Vorwürfe.
Vielleicht,
da möchte ich
kann
jetzt
ich
Frau
dazu medizinisch ganz kurz zur Einordnung sagen. Dann können wir das ja vielleicht auch
beenden, bitte.
Ja, also das muss dann geprüft werden, ob das wirklich plausibel ist, dass das Nebenwirkungen dieser Impfung waren. Ne? Und das würde dann eben entsprechend medizinisch gutachterlich geprüft.
Gut, dann haben wir das hier geklärt. Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Müller. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag.
Sie sind Impfbefürworterin und arbeiten im Krankenhaus, richtig?
Ja, also im Krankenhausumfeld, genau.
Ja.
Ich bin sicherlich gegen alles geimpft, was es gibt. Ob Hepatitis A und B, Tollwut, das habe ich mal gemacht wegen Afrika-Besuchen und so weiter. Ich habe bis Corona noch nie von einer Impfung gehört, die Menschen tötet. Und bedauerlicherweise, also ich war auch für eine Impfpflicht noch bis Sommer letzten Jahres, bis zu dieser Boosterimpfung. Mit der Boosterimpfung, die ich selber auch habe, kamen mir Herzattacken, dass ich gedacht habe, ich kriege einen Herzinfarkt. Dann war das aber nach 12 Stunden weg und eine vierte Impfung würde ich nicht machen lassen. Meine Tochter, 28 Jahre, hatte nach der Boosterimpfung mehr als ein halbes Jahr ihre Periode nicht mehr. Eine Nachbarin hatte nach der Boosterimpfung einen Schlaganfall, ebenso ein Friseur, den ich kenne, über 50. Ich habe aus dem Umfeld des Krankenhauses, ist es mir bekannt, dass Menschen mit Mitte 40 und 52 kurz nach der Impfung verstorben sind, ohne nennenswerte Vorerkrankungen oder bekannte Vorerkrankungen. Und mir ist bekannt, dass Mitarbeiter im Krankenhaus nicht geimpft sind, weil sie schreckliche Angst haben, dass ihnen diese Impfung einen negativen Nachteil bringen kann.
Okay.
So, meine Frage wäre jetzt, ob man nicht einfach die Impfpflicht so lange aussetzt, bis ein Medikament gefunden ist, das so wirkt, dass diese Corona-Erkrankung nicht durchschlägt. Eine Impfpflicht mit Jobverlust halte ich für völlig falsch. In dieser speziellen Situation mit Corona. Ich, wie gesagt, ich bin ein Impfbefürworter grundsätzlich, aber man kann die Ängste der Menschen nicht einfach ignorieren und als blöd abtun oder sonst was. Es gibt auch sowas wie eine Intuition.
Und naja, es gibt ja 70%, es sind ja 70% der Erwachsenen, die geimpft sind, ja, und keine Probleme damit haben.
Also das muss man einmal vielleicht nochmal einordnen. Also ich würde zustimmen, dass man Ängste nicht abtun darf. Ja? Das ist auch eine kommunikative Aufgabe im Zuge der Impfpflicht, zu gucken, wie man Menschen es ermöglicht, dann auch zuzustimmen. Da, also das ist für mich eine ganz klare Geschichte. Aber grundsätzlich zur Einordnung, wir haben es hier mit Impfstoffen zu tun, die inzwischen millionenfach verimpft sind und mit also hervorragend grundsätzlich vertragen werden. Und die Korrelation von bestimmten Folgen dann nach einigen Tagen oder Wochen mit der Impfung sind in aller Regel eben keine, also sind in aller Regel zeitliche Korrelationen, aber eben nicht bedingt durch die Impfung entstandene Belastungen oder Schädigungen. Und das muss man wirklich sehr voneinander trennen. Es ist ein sogar besonders gut verträglicher Impfstoff oder die Impfstoffe, die zurzeit verwendet werden, insbesondere die mRNA-Impfstoffe, sind besonders gut verträglich.
Hm. Wir wollen noch mal einen Schritt zurückgehen, und zwar zum Thema Bonus. Es war in der Süddeutschen vor ein paar Tagen zu lesen von einem Heimleiter, der jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin 1.000 Euro Bonus gegeben hat, der oder die sich hat impfen lassen. Erst dann hat er selber, bevor die Impfpflicht jetzt gesetzlich kam, selbst auf eigene Faust sowas wie eine Impfpflicht in seinem Heim durchgesetzt, weil einfach so viele Menschen in seinem Heim verstorben waren. Herr Rüttel, warum nicht erst so etwas, ein Bonus? Wir haben jetzt von den Ängsten und Vorbehalten gehört, bevor man eine Impfpflicht einrichtungsbezogen oder auch allgemein einführt. Also für einen Bonus hätte man ja sozusagen vorher schicken können.
Also ich denke, wenn ein Einrichtungsträger oder ein Krankenhaus, das also mehr oder weniger privatrechtlich organisiert durchführen will, hätte ich da jetzt keine Bedenken. Aber ich bin der Meinung, man sollte das Impfen nicht von Geldzahlungen abhängig machen, sondern man muss überzeugen, da haben andere Länder eine etwas, ich sage es mal, sichtbarere Überzeugungskraft gehabt, weil zum Beispiel in Italien viele Bergamo vor Augen haben oder im Januar, Februar, März letzten Jahres in Portugal, wo fast 20% der Bevölkerung infiziert war, viele Menschen gestorben sind. Das vor Augen hat auch dazu geführt, dass also sich in den Ländern viele Menschen haben impfen lassen. Und wir sind eigentlich über alle Wellen hinweg einigermaßen glimpflich durch die Pandemie gekommen. Und das hat nach meiner Einschätzung auch Menschen bewogen zu sagen, ich brauche mich nicht impfen zu lassen, ich bin jung, gesund, aktiv, agil. Und ich glaube, auch bei denen, die sich nicht impfen lassen, muss man auch differenzieren zwischen denen, die das also als wenig nützlich für sich persönlich ansehen oder Zusatznutzen, weil sie glauben, sie sind fit, und denen, die sich nicht impfen lassen, weil sie unseren Staat ablehnen. Und wir müssen alles daran setzen, dass die man noch überzeugen kann, dass man die zum Impfen bringt, weil nur durch Impfen, durch Boostern, und wir werden auch in diesem Jahr mindestens noch eine, wenn nicht sogar zwei Impfungen brauchen, um also die Pandemie zu überwinden, dass man die Menschen motiviert. Aber ich würde es nicht mit Geld machen. Also
mir ging es jetzt auch eher um die Pflegebranche, weil da ja lange Zeit auch darüber diskutiert wurde, Bonus hin, Bonus her. Jetzt soll 1 Milliarde Euro dafür ausgegeben werden für einen Pflegebonus. Es scheint mir aber immer noch nicht ganz klar zu sein, wie da jetzt verfahren werden soll, Frau Kappert-Gonter. Wissen Sie da aber mehr? Wie ist da der Sachstand?
Also es wird genau darüber diskutiert, dass ein Pflegebonus gezahlt werden soll. Es wird noch überlegt, an wen das gezahlt wird, ob das nur die Pflegekräfte betreffen wird, die auf Intensivstationen arbeiten, oder grundsätzlich der Pflege da ein Bonus gezahlt werden soll. Es muss darüber nachgedacht werden, ob das nicht dann auch für die medizinischen Fachangestellten in den Arztpraxen gelten soll. Ich glaube, es spricht grundsätzlich erstmal nichts gegen den Bonus. Das ist aber fast symbolisch. Ich bin der Auffassung, dass wir grundsätzlich viel mehr Aufwand dafür betreiben müssen, die Pflege insgesamt aufzuwerten. Ich möchte aber einen Satz sagen dazu: Macht es Sinn, Menschen sozusagen Geldanreize zu geben, um sich impfen zu lassen? Ich halte das nicht für glücklich. Also ich finde, es ist okay, wenn diese Leitung in dem Pflegeheim das so gemacht hat, und wenn der damit Erfolg hatte, finde ich das super, ja. Aber grundsätzlich von der Haltung her steckt da ja der Gedanke hinter, dass sich impfen zu lassen irgendwas ist, wofür man irgendwie einen Anreiz braucht und belohnt werden muss. Und das, wenn wir mal weltweit gucken, wie viele Menschen händeringend darauf warten, dass sie endlich das Privileg bekommen, sich endlich zu schützen gegen diese Pandemie, dann ist da eine Schieflage drin. Und ich glaube, dass wir auch in der Debatte viel mehr wieder dahin kommen müssen, auch dankbar dafür zu sein, dass wir diese Impfstoffe haben, dass wir Impfstrukturen haben, die es ermöglichen, dass jede Person sich impfen lassen kann. Das ist ein Privileg.
Das wäre dann ein falsches Signal, genau. Frau Vogler, zum Bonus, zum Pflegebonus jetzt nochmal. Wie sehen Sie dieses Hin und Her? Nur für Leute auf Intensivstationen, nur für Menschen, wie Lauterbach jetzt wohl auch gesagt hat, die direkt und besonders den Corona-Belastungen ausgesetzt sind. Was halten Sie davon? Finden Sie das gerecht?
Ja, da haben wir ja, also das ist ja jetzt ein bisschen abgekoppelt tatsächlich auch von der Impfdiskussion, ja, diese Prämienzahlung, ne? Also da haben wir eine ganz eindeutige Position dazu. Wir finden, Prämienzahlungen müssen aufhören für Pflegende. Es geht darum, wirklich grundsätzlich Pflegende in eine Arbeitssituation zu bringen, die Prämienzahlungen überflüssig machen. Wir haben gerade in der letzten Woche ist eine Studie rausgekommen der Alice-Salomon-Hochschule, die genau dieses Missverhältnis zwischen Aufwand von Arbeit und der Belohnung, also der Bezahlung, bei Pflegenden thematisiert hat und wo ganz klar die Kolleginnen und Kollegen sagen, wir können unter diesen Bedingungen bei dem, was wir an Verantwortung und Belastung tragen, bei dem, was wir tatsächlich an Lohnvergütung bekommen, sind wir nicht mehr bereit zu arbeiten. Und 40% denken monatlich hier an Ausstieg, und Prämienzahlungen sind wirklich, das ist ein gut gemeinter Wille, den wir sehen, der aber tatsächlich vor Ort, auch die letzten Prämienzahlungen, vor großem Unfrieden oder zu großem Unfrieden führen. Ne? Frau Kappert-Gonthardt hat gerade schon gesagt, es wird überlegt, wer bekommt das. Ne? Und dann kommen natürlich noch weitere Berufsgruppen, die sagen, ja, aber Mensch, wir haben doch auch gearbeitet und das stimmt ja auch alles. Und welche Intensivkräfte bekommen das dann? Nur die, die am Corona-Patienten gearbeitet haben oder die anderen auch? Was ist mit den Kolleginnen in den Langzeiteinrichtungen, die seit 2 Jahren wirklich Besuchermanagement betreiben, damit die Pflegebedürftigen dort vor Ort gesund bleiben können und. In den Prämienzahlungen steckt Unfriede und Ungerechtigkeit. Und deswegen muss der Fokus von Prämien wirklich weg. Und wir müssen vernünftige Lohnsituationen zahlen.
Frau Kappert-Gonthardt, ist das mittelfristig möglich, umsetzbar, vernünftige höhere Löhne für Pflegekräfte?
Es wird gar nicht anders gehen. Also erstens, also wenn wir nochmal über Gerechtigkeit sprechen, ist das einfach gerecht. Aber es geht auch darum, anzuerkennen, wir haben eine, sozusagen vom demografischen Entwicklung her, eine älter werdende Gesellschaft. Das ist schön, aber das bedeutet, viel mehr Menschen werden hilfebedürftig werden. Und wir haben gleichzeitig zunehmend weniger Menschen, die überhaupt zur Verfügung stehen, diesen ja sehr tollen Beruf der Pflege zu ergreifen. Und das heißt, wir müssen die Strukturen so verbessern, und das sind einerseits Löhne, aber das sind auch Fragen der Arbeitsbedingungen, das sind Fragen der Aufstiegsmöglichkeiten, auch des autonomen Zeitmanagements, all solche Fragen, Vereinbarung, Familie, Beruf, all das müssen wir natürlich lösen, damit die Pflege auch längerfristig attraktiv bleibt, damit wir einfach die Aufgaben, die wir ja auch haben, nämlich hilfebedürftigen Menschen die adäquate Pflege zur Verfügung zu stellen, dauerhaft auch wirklich erfüllen können.
Warum ist das bislang nicht passiert? Also gefühlt diskutieren wir da seit 5 Jahren schon drüber, auch schon vor Corona war das ein Riesenthema.
Ja, ich halte das für falsch, ja.
Herr Rüttel.
Wir waren ja lange mit der SPD zusammen in einer Regierung.
Die SPD war also schuld.
Nein. Ich wollte das nur noch mal betonen. Also in den letzten 20 Jahren gab es keine Partei, die länger regiert hat als die SPD.
Okay, Sie wollen es auf die SPD doch schieben.
Nein. Ich wollte es einfach mal unterbringen, weil man das Gefühl hat, die SPD wäre in den letzten 20 Jahren in der Opposition. Nee,
aber Sie waren ja, die SPD haben wir gar nicht am Tisch, aber die CDU jetzt.
Ich wollte eigentlich den Erfolg jetzt mit der SPD teilen, weil wir einiges in dieser Zeit auf den Weg gebracht haben. Also wir haben in den letzten 8 und 12 Jahren für die Pflege relativ viele Dinge, aber nicht nur für die Pflegekräfte, sondern auch für die Pflegebedürftigen, geht ja jetzt um die Pflegekräfte, auf den Weg gebracht. Wir haben auch die Akademisierung, aber auch, dass also Altenpflege, Krankenpflege ein gemeinschaftlicher Beruf sind. Und wir haben einige Entscheidungen auf den Weg gebracht, dass also die Kompetenzen, dass die Fachlichkeit für die Pflege deutlich hervorgehoben wird. Und wenn das dann entsprechend, also mehr Fachlichkeit, mehr Kompetenzen, dann muss das auch verbunden sein mit besserer Bezahlung. Hier haben wir noch einen Nachholbedarf. Wir haben im letzten Jahr hat der Finanzminister verweigert, die Pflegeversicherung, wie von uns gemeinsam gewollt, von 6 Milliarden Steuerzuschuss anzuheben, haben wir nur 1 Milliarde bekommen. Das hat auch Auswirkungen auf die Vergütung von Pflege. Und die Pflegeversicherung wird in diesem Jahr noch erhebliche Finanzmittel brauchen, entweder aus dem Staatshaushalt oder über Beiträge. Und ich habe mich etwas gewundert bei der Diskussion diese Woche im Bundestag, dass der neue Gesundheitsminister dazu überhaupt kein Wort verloren hat. Er hat über Corona gesprochen und über Impfpflichten, aber nicht darüber, wie er insgesamt Pflege- und Krankenversicherung weiterentwickeln will, dass wir Beitragsstabilität haben, aber gleichzeitig auch den Spielraum, Pflege insgesamt besser zu vergüten, sowohl im Krankenhaus wie auch in der Altenpflege.
Frau Vogler, vielleicht noch mal ganz kurz dazu, damit wir danach wieder auf das Thema Impfpflicht kommen. Ja.
Ja, ganz kurz dazu ist, ich muss leider wir alle Beteiligten vielleicht ein bisschen enttäuschen. Bei den Pflegenden ist von den Verbesserungen wirklich nichts angekommen. Wir brauchen für die Zukunft wirklich ganz stark massive Veränderungen. Arbeitsbedingungen verändern bedeutet wirklich damit anzufangen, vernünftige Gehälter zu zahlen, damit es wieder mehr werden, damit die Kolleginnen und Kollegen vielleicht ihre reduzierten Arbeitszeiten wieder erhöhen. Wir brauchen Kompetenzneuzuordnung in den beruflichen Feldern, im Gesundheitswesen, damit Pflegende auch endlich ihre Handlungen ausführen können und nicht zum Beispiel das Pflaster durch einen Arzt verschreiben müssen oder die Pflegehilfsmittel eben auch immer wieder rückwirkend nachfragen müssen, sondern hier selbstständiger werden können.
Das haben wir ja schon gemacht.
Nein, das ist ja noch nicht umgesetzt, sondern das ist ja wieder als Modellprojekt quasi in den Ländern aufgesetzt. Von daher ist das noch nicht durch. Wir müssen in der Bildung noch mal massiv nachschärfen. Die akademische Bildung geht gerade wieder den Bach runter, weil es nicht gegenfinanziert ist. Wir haben in der Generalistik große Probleme, weil wir eben einen sehr, ich sag mal, traditionellen neuen generalistischen Weg in der Pflegeausbildung
generalistisch,
eine gemeinsame Grundausbildung und danach die Trennung letztendlich. Da gibt es auch noch viel Handwerkszeug zu machen. Wir müssen schauen wirklich, dass die Pflege in die Selbstverwaltungsstrukturen des Gesundheitssystems kommt, weil wir systemisch ausgeschlossen sind aus Entscheidungswegen. Es ist jetzt der Expertenrat wieder ohne Pflegewissenschaftler besetzt worden. Wir haben auch jetzt die Entscheidung für ein neues Personalbemessungsinstrument. Für die Pflegenden ist wieder ohne tatsächlich die Beteiligung von Pflegenden die Ausschreibung fertig gemacht worden. Also es geht im Grunde gefühlt, ja, und auch tatsächlich faktisch, für die Pflegenden verändert sich nichts, wenig. Und es kommt vor allem wirklich auch bei den Kolleginnen und Kollegen vor Ort nicht an, so dass wir hier wirklich ganz schnell steuern müssen. Und als eine kleine Idee, wie man zum Beispiel kurzfristig etwas verändern können, was wir auch immer wieder vorgeschlagen haben, ist, dass wir Lohnsteuer freigestellt werden in den Pflegebereichen. Und zwar alle Fachpersonen in allen Bereichen. Das könnte man sofort machen. Die Kolleginnen würden auch die Sozialkassen nicht belasten, weil sie weiter natürlich in die Sozialkassen einzahlen würden. Aber wenn man Lohnsteuer freistellt, hätten die einzelnen Kolleginnen und Kollegen sehr schnell sehr viel mehr Lohn in ihrer Tüte.
Frau Kappert-Gott, da könnten Sie das Herrn Lauterbach verklickern, um das Thema nochmal dann.
Also ich war bisher mit allem einverstanden, was Frau Vogler gesagt hat. Ich habe den Eindruck, dass wir da wirklich ganz an vielen Stellen gemeinsam gehen.
Das stimmt.
Auch gerade die Etablierung der Pflege auch im gemeinsamen Bundesausschuss, sozusagen dem zentralen Organ der Selbstverwaltung anbelangt, das in der Expertenrat natürlich ergänzt werden muss durch die Pflege. Ist ja selbstverständlich, dass wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten müssen. Aber ich bin ja der Auffassung, dass Lohnsteuerzahlen grundsätzlich eine gute Sache ist, weil wir so unser Allgemeinwohl finanzieren.
Da müsste man das Geld, das Einkommen erhöhen. Gut, ich möchte das Thema hier abschließen und einer weiteren Personen aus dem Gesundheitsbereich die Möglichkeit geben, sich hier zu beteiligen, einer Ärztin aus Göttingen. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Sie sind noch in der Leitung. Wunderbar. Hallo.
Ja, genau.
Ihre Meinung zur Impfpflicht der Pflege im Gesundheitsbereich.
Genau. Entgegen den Kollegen, die sich zuvor gemeldet hatten zum Thema Impfpflicht, muss ich sagen, natürlich die sich nicht impfen lassen können aus medizinischen Gründen, sollen sich auch nicht impfen lassen. Das ist völlig zweifelsfrei. Das hat, glaube ich, jeder anerkannt. Aber ich bin absolut für eine Impfpflicht im medizinischen Bereich, in medizinischen Einrichtungen. Und das ist nicht nur unsere Vernunft, uns professionsmäßige Verpflichtung unseren Patientinnen und Patienten und Bewohnerinnen und Bewohnern gegenüber, einerseits, denn das ist keine private Entscheidung mehr, wenn wir diesen Beruf ergreifen. Das ist ja auch keine private Entscheidung, ob wir uns regelmäßig die Hände desinfizieren oder ob wir persönliche Schutzausrüstung anlegen, sondern das ist eine berufsmäßige Entscheidung. Und genauso gehört die Impfung auch nicht als private Entscheidung mit dazu, meiner Ansicht nach. Und was ich dabei ganz gruselig finde, jetzt auch in Richtung der Pflegevertreterin hier in der Runde, die das in ihrem Anfangsplädoyer auch so geäußert hat, dieses permanente Schießen seitens der PflegevertreterInnen und EinrichtungsleiterInnen gegen die Impfpflicht in medizinischen Einrichtungen finde ich absolut unerträglich. Die Impfpflicht ist etwas, das unsere Einrichtung, ich arbeite selber als Internistin im Krankenhaus, die unsere Einrichtung sicherer macht, die unseren Patienten zugutekommt und die dementsprechend auf mittelfristige und langfristige Sicht, jetzt wird alle Schuld auf den Pflegenden abgeladen, das nimmt Schuld von den Pflegenden, weil man dann eben nicht mehr sagen kann, hat sich im Krankenhaus an einer Pflegekraft, an einem Arzt, an einer MTA angesteckt. Mhm. Weil da alles, was möglich war, getan wurde, also Maske, Schutzausrüstung, Abstand und Impfung, um eben diese Infektion zu verhindern. Und wenn sie dann doch passiert, dann war sie nicht zu verhindern, weil wir alles getan haben, um sie zu verhindern. Und dann gleichzeitig auch zu sagen, es wird immer nur auf Pflegekraftimpfung, das ist dann natürlich auch ein Problem mit der Medienkommunikation. Es ist schon lange gesagt worden, dass das eine einrichtungsbezogene Impfpflicht sein soll. Und es ist trotzdem immer noch in jeder zweiten Schlagzeile Pflegeimpfpflicht.
Hm. Nee. Das ist,
das ist genauso eine Impfpflicht für mich und meine Kollegen, ja, für die MTAs, für die Hausmeister, für die Reinigungskräfte, für die Pfortendamen.
Ganz klares Plädoyer. Das möchte ich noch mal ganz kurz an Sie weitergeben, Frau Vogler, weil Sie da auch konkret angesprochen worden sind.
Ich bin da ganz bei der Kollegin. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich unterstütze es, wenn das so verstanden worden, dass wir das so nicht wollen. Wir haben immer gesagt, es betrifft nicht nur die Pflegenden, sondern es betrifft immer, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Ja, weil Sie anfangs ja jene verteidigt haben, die sich nicht haben impfen lassen.
Nein, ich habe die nicht verteidigt. Okay. Absolut. Der Pflegerat hat immer gesagt, dass wir gesamtgesellschaftlich das nur lösen. Und wir immer gesagt haben, dass es unser ICN-Ethikkodex, unser Ethikkodex sagt, dass wir Verantwortung tragen für die uns Anvertrauten. Das steht ohne Frage. Es ist tatsächlich einfach, ich habe das nochmal erwähnt, ne, weil es über die Pflegenden quasi diese Impfpflicht immer diskutiert wurde. Und da haben wir immer gesagt, es darf nicht nur über die Pflegenden gehen, sondern es muss dann auf die Einrichtung gezielt werden, beziehungsweise auf die gesamte Gesellschaft. Von daher bedanke ich mich bei der Kollegin nochmal, dass sie das auch nochmal angesprochen hat, weil tatsächlich ist es so, es geht darum, dass wir uns alle impfen, um nichts weniger.
Und da möchte ich jetzt noch mal ganz kurz zum Schluss, wir laufen jetzt auf die Nachrichten zu, noch mal eine Prognose von Ihnen gerne hören. Werden wir im Sommer eine allgemeine Impfpflicht haben als Gesetz, Frau Kabat-Gonter?
Ich hoffe das.
Herr Rüttel?
Also wir werden keine haben. Wenn wir eine haben, dann werden wir weltweit, glaube ich, das vierte oder fünfte Land nach Tadschikistan, Turkmenistan, dem Vatikanstaat, mit einer allgemeinen Impfpflicht.
Österreich haben wir auch noch.
Österreich hat keine allgemeine Impfpflicht. Das ist eine altersbezogene Impfpflicht.
Ab 18.
Und nein, das ist in Österreich auch etwas anders. Und die haben damit ja auch ihre Probleme. Aber grundsätzlich, ich glaube, wir brauchen keine allgemeine Impfpflicht. Wir müssen uns überlegen, ob man die pflegebezogene Impfpflicht auf andere Bereiche ausdehnt. Und gleichzeitig müssen wir uns Gedanken machen, ob alles das, was wir beschlossen haben, beschließen werden, ob das zeitlich begrenzt ist. Weil ich habe ganz am Anfang gesagt, Omikron hat die Spielregeln verändert. Und ich habe die Zuversicht, dass wir im nächsten Winter nicht mehr in einer Pandemie stecken.
Na, hoffentlich, da hoffen wir doch alle drauf. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen zum Thema Impfpflicht, einrichtungsbezogen und allgemein. Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben an unserer Sendung, vor allem an meine Gesprächspartner Kirsten Kabat-Gonter, Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Erwin Rüttel, Mitglied im Gesundheitsausschuss und Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerates. Hier übernimmt gleich das Corso Musikmagazin und das war's von uns von Campus und Karriere. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören bis hierhin und noch einen schönen Nachmittag.